SWR 2 aus dem Land. Feature.
Sommer 1952. Die Eisenbahnstrecke zwischen Koblenz und Trier. Am Pündericher Hangviadukt stoßen Bahnarbeiter auf eine alte Urkunde.
Diese Urkunde wurde am Tage des Schlusssteinfestes vom Pündericher Viadukt am 7. Oktober 1880 eingemauert. Der Pündericher Viadukt wurde vom September 1876 bis heute unter der ruhmreichen Regierung seiner Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preußen Wilhelm I. erbaut.
Mythos Kanonenbahn. Schienenstrang zu Feind und Freund. Von Ulrich Teusch.
Die Moselbahn wurde in militärischem Interesse gebaut, um die deutschen Heere rasch nach Frankreich werfen zu können, dem wir in dem Kriege von 1870-71 unser altes Besitztum Elsass-Lothringen wieder abgenommen haben. Aus diesem Grunde und weil die eitle französische Nation es überhaupt schwer verwinden kann, geschlagen zu sein, wird sie jede für sie günstige Gelegenheit benutzen, mit uns Krieg anzufangen. Der preußische Staat hat deshalb zuerst eine Spur der Bahn von Berlin nach Metz gebaut und als diese fertig war, die zweite daneben gesetzt, um das Kriegsmaterial in der kürzesten Zeit an die Grenze werfen zu können.
Eine durchgehende Eisenbahnlinie zwischen Berlin und Metz. Ein Schienenstrang quer durchs Deutsche Reich. Das ist ein gewaltiges Projekt. Kurz nach dem Deutsch-Französischen Krieg von 1870-71 nimmt es Gestalt an.
Die Militärs sind die treibende Kraft des Unternehmens. Das ist kein Geheimnis. Der Volksmund findet für die neue Magistrale denn auch bald den passenden Namen: Kanonenbahn.
Bei der Kanonenbahn hat es sich um ein Projekt gehandelt, das es in dieser Größenordnung nie wieder gegeben hat, das es eigentlich auch vorher nicht gegeben hat. Wir sprechen hier über eine Entfernung von insgesamt rund 800 Kilometern zwischen Berlin und Metz an der neuen Westgrenze des Deutschen Reiches. 800 Kilometer, das sind allerdings nicht 800 Kilometer, die am Stück gebaut worden sind, sondern es handelt sich dabei sozusagen um ein Projekt, das aus mehreren Einzelnen zusammengefügt worden ist.
Wolfgang Klee, Eisenbahnhistoriker und Autor des Standardwerks über die Kanonenbahn.
Sie ist ein Monument der Konfrontation, der Feindschaft, des nationalistischen Hochmuts. Zwei große Kriege wird die Kanonenbahn erleben. Zwei Kriege samt ihrer Vorbereitung und ihrer Nachwehen.
Sie wird den Krieg nach Frankreich tragen. Auf ihr wird er nach Deutschland zurückkehren. Mit Zerstörung, Ausbeutung, Demütigung. Viele Geschichten ranken sich um diese Bahnstrecke. Einige sind böse, andere tragisch, manche voller Mut und Menschlichkeit.
$120 Millionen hat der Bau der Kanonenbahn gekostet, eine für damalige Verhältnisse schwindelerregende Summe. Den Löwenanteil bringen nicht etwa die Deutschen auf, sondern die Franzosen. In Gestalt der immens hohen Reparationen, die sie für den verlorenen Krieg von 1870-71 zahlen müssen. Für die Konstrukteure der Kanonenbahn heißt das, sie müssen nicht kleckern, sondern können klotzen.
Spektakuläre Eisenbahnkunstbauten säumen die Strecke. Zum Beispiel die berühmte Doppelstockbrücke bei Bulley. Herzstück eines eleganten Eisenbahnbogens über die Mosel zwischen dem Bahnhof Bulley und dem Prinzenkopftunnel.
Sie wurde 1879 in Betrieb genommen und wurde auf Privatinitiative als Doppelstockbrücke gebaut. Die Grundplanung war eigentlich eine normale Brücke, aber da man dann schon in Alf Industrie hatte und die Besitzer ausgerichtet waren, an den Verkehr angeschlossen zu werden, haben diese darauf gedrängt, die Doppelstockbrücke zu bauen.
Doppelstock heißt, auf der oberen Ebene fahren die Züge, auf der unteren die Autos. Seit einigen Jahren ist die Brücke Teil des Kulturwegs Kanonenbahn zwischen den Moselorten Bulley und Rhein. Eisenbahnenthusiast Manfred Simon hat den gut ausgeschilderten Rundgang mitkonzipiert und führt auch Besuchergruppen.
Die Brücke wurde erst am 10. Februar 1945 durch einen amerikanischen Bomber getroffen und das Mittelteil wurde dadurch beschädigt. Die zwei anderen Teile hat die deutsche Wehrmacht dann noch zusätzlich runtergesprengt, damit der Aufbau länger dauern sollte.
34 Tunnels gibt es auf der Kanonenbahn. Allen voran der Kaiser-Wilhelm-Tunnel bei Cochem. Mit über 4200 Metern ist er über Jahrzehnte der längste Eisenbahntunnel Deutschlands. Früher hat das einmal jedes Schulkind wissen müssen.
Dieser Kaiser-Wilhelm-Tunnel war natürlich zu Zeiten des Dampfbetriebs ein riesiges Problem. Man kann sich vorstellen, dass in einer 4 Kilometer langen Röhre sich Unmengen von Qualm festsetzen. Und dass es für das Personal der Maschinen eine wirkliche Tortur ist, durch diese Qualmstopfen hindurchzufahren. Hat auch ständig Probleme gegeben. Es hat dort Unglücke gegeben. Aber es standen damals halt keine anderen Möglichkeiten zur Wahl.
Wir fuhren in eine dichte Qualmwolke ein und es war quasi ein Blindflug. Wir konnten uns nur noch auf Uhr und Kilometeranzeiger verlassen. Die Lichter, die von unseren Signalen ausstrahlten und uns freie Fahrt geben sollten, waren schon mit starken Optiken versehen und wir nahmen sie oft nur schemenhaft wahr. Frische Luft, die fehlte uns fast immer.
Erst 1973 sollte die Elektrifizierung kommen. In all den Jahren zuvor hat Lokführer Helmut Mohr die strapaziöse Tunnelfahrt unzählige Male durchgestanden.
Wenn wir in das Cochemer-Tunnel einfuhren, standen wir plötzlich in einer dicken Qualm- und Dampfwolke. Das war oft so schlimm, dass uns der Schweiß ausbrach und wir mit Atemnot zu kämpfen hatten. Wir wandten da manchmal kleine Tricks an, wir knieten uns auf den Boden zur Lokomotive, nahmen ein Taschentuch, hielten es vor den Mund, machten es vorher nass. Aber es war oft unerträglich und wir waren froh, als das Fahren mit Dampfloks durch das Tunnel aufhörte.
Bis 1879 war die Kanonenbahn eingleisig fertiggestellt worden. Gut 15 Jahre später liegt auch das zweite Gleis. Einer ihrer wichtigsten und schönsten Abschnitte führt durch Regionen des heutigen Rheinland-Pfalz.
Schon seit Anfang der 1860er Jahre existiert die Lahntalbahn von Wetzlar in Richtung Koblenz. Sie wird ins Projekt Kanonenbahn eingeflochten. Neu gebaut werden muss dann wieder ab Hohenrhein. Von dort geht es über die Horchheimer Rheinbrücke nach Koblenz und an die Mosel. Dann meist auf der linken Seite des Flusses in Richtung Trier und weiter ins gerade einverleibte Reichsland Elsaß-Lothringen.
Den militärischen Hintergrund der neuen Eisenbahnlinie erkennt man auch am Streckenverlauf. Der ist, gelinde gesagt, ziemlich eigenwillig.
Das betrifft vor allen Dingen den Bereich zwischen Berlin und Hessen. Man hat sich dort also große Mühe gegeben, gewisse Orte, die eigentlich als Eisenbahnknoten oder einfach als Bevölkerungs-, als Ballungsraum von Interesse gewesen wären, schlicht und einfach zu umgehen.
Kassel zum Beispiel, ebenso Gießen. Ballungsräume, Knotenpunkte, das wissen die Militärs, wirken oft wie Flaschenhälse, führen zu Stockungen. Wenn es schnell gehen muss, können sie zu unberechenbaren Risiken werden.
Auch an der Mosel kümmert sich die Strecke nur wenig um die zahlreichen Windungen des Flusses. Manche Gemeinde wird von der Bahn einfach rechts oder links liegen gelassen. Proteste fruchten wenig. Die Militärs haben das letzte Wort. Zudem ist klar, dass man ohne das militärische Interesse noch länger auf die ersehnte Bahnverbindung zwischen Koblenz und Trier hätte warten müssen.
Auf seinem Rundgang hat Manfred Simon den Pündericher Hangviadukt und das südliche Portal des Prinzenkopftunnels erreicht. Vor allem zu Dampflokzeiten Treffpunkt von Eisenbahnfreunden aus aller Welt. Ein beliebtes Fotomotiv.
Wenn man sich die Steine anschaut, waren die gar nicht weit zu transportieren. 150 Meter weiter rechts, aus diesem Steinbruch, wurden die ganzen Bruchsteine für diesen Hangviadukt und den Tunnel gewonnen. Die Ziegelsteine wurden damals in Alf gebrannt. Da war eine Ziegelsteinbrennerei. Man hatte also die Baumaterialien quasi alles vor der Hand. War also für die Region damals schon ein Punkt, wo man auch Geld verdient hat für diese Unternehmen. Man musste nicht das Material von weit her anschaffen, sondern man hat alles aus der Region geholt.
Seit Mitte der 1850er Jahre ist eine Eisenbahnstrecke entlang der Mosel im Gespräch. Doch lange Zeit bleibt es bei Plänen, Untersuchungen, Vorarbeiten. Es gibt wenig Konkretes.
Auch ist noch unklar, wer denn die Strecke überhaupt bauen soll. Der preußische Staat? Oder soll er die Angelegenheit doch lieber einer der vielen privaten Eisenbahngesellschaften übertragen? Das wäre nicht ungewöhnlich gewesen.
In Preußen war es bis 1848 eigentlich so, dass der Staat sich beim Eisenbahnbau total zurückgehalten hat. Deswegen sind in Preußen im Wesentlichen die Eisenbahnen von Privatunternehmen gebaut worden. Erst mit der Revolution von 1848 hat sich das geändert. Danach waren sozusagen die verfassungsrechtlichen Vorgaben erfüllt und es konnte auch der Staat im Eisenbahnbau aktiv werden. Aber etwa Mitte der 1860er Jahre ist das dann wieder mehr und mehr zurückgedrängt worden und es dominierte wieder der Bau der Eisenbahnstrecken durch Privatunternehmen.
Den Militärs sind die zahlreichen Privatgesellschaften natürlich ein Graus. Denn sie bedeuten Konkurrenz, Zersplitterung, Unsicherheit, wo es doch auf Vereinheitlichung und zentralen Zugriff ankäme. Doch gegen die damals dominante Ideologie des Wirtschaftsliberalismus ist nur schwer anzukommen.
Geändert hat sich das im Wesentlichen durch die sogenannte Große Depression. Das war die erste Weltwirtschaftskrise, die etwa im Jahr 1873 einsetzte. Bis dahin hatte man selbstverständlich auch schon das eine oder andere an den Eisenbahnen auszusetzen, aber man ist davon ausgegangen, dass der Wettbewerb letztlich zu einem überzeugenden Ergebnis führen würde, das heißt zu besonders vielen neuen Strecken. Im Zuge dieser großen Depression sind dann aber viele Eisenbahnunternehmen in Konkurs gegangen und der Staat sah sich gezwungen, eine andere Infrastrukturpolitik, eine andere Steuerpolitik anzustreben. Und in diesem Zusammenhang wurde dann auch das Prinzip des Privateisenbahnbaus wieder in Frage gestellt.
Vor allem in Preußen werden Eisenbahnen nun vermehrt auf öffentliche Rechnung gebaut. Oder man verleibt sich schon vorhandene Linien kurzerhand ein. Eine Verstaatlichungswelle rollt an. Die Kanonenbahn ist Ausdruck dieses neuen Geistes.
Seit 2009 steht auf dem Prinzenkopf bei Bulai ein Aussichtsturm, der Höhepunkt des Kanonenbahnwanderwegs. Hier weht ein scharfer Wind.
Der heißt jetzt oder hat jetzt
der Namen? Prinzenkopfturm.
Wie hoch ist der?
Der ist 18 Meter hoch.
Und steht nochmal hier auf dem...
Und steht dann nochmal auf dem 3 Meter hohen Sockel.
Und auf dem, einem der höchsten Punkte hier.
Und der höchste Punkt vom Prinzenkopf.
Fantastisch.
So.
Das ist ja Wahnsinn.
Wenn wir jetzt auf unser Hangviadukt schauen, kommt natürlich gerade ein Regionalexpress angefahren. Den können wir jetzt vom Tunnel Reiherhals nachschauen bis zum Tunnel Petersberg. Das heißt also, wir haben also hier einen Streckenabschnitt von fast 10 Kilometer, den wir von diesem Punkt aus hier beobachten können. So, der Prinzenkopfturm nennt sich auch Merkingpunkt, weil hier von aus sieht die Eisenbahn aus wie eine Miniatureisenbahn. Jetzt fährt der Zug unter uns in den Tunnel und in einer Minute sehen wir dann auf der Doppelstockbrücke in Bulai und wie er einfährt in den Bahnhof. Ich denke, das ist für Eisenbahnfreaks der Punkt überhaupt an der Mosel.
Den Krieg 1870-71 hat Deutschland nicht zuletzt wegen des schnellen und effektiven Einsatzes der Eisenbahnen gewonnen. Seither steht das neue Verkehrsmittel im Zentrum des militärischen Denkens.
Die Aufmarschplanungen des großen preußischen Generalstabs werden immer minutiöser. Die Fristen zwischen Mobilmachung und Kriegseinsatz immer kürzer. Im Ernstfall darf da nichts dem Zufall überlassen bleiben. Die Transporte an die Front müssen absolut präzise laufen, wie ein Uhrwerk.
Nicht nur zwischen Berlin und Metz, auch andernorts werden nun militärstrategische Strecken gebaut. Im südlichen Württemberg und Baden zum Beispiel. Dort hat man das Problem, dass ein Aufmarsch per Bahn notwendig auch über Schweizer Gebiet führen müsste. Ein Risiko, das man ausschalten will durch aufwendig konstruierte Umgehungsstrecken.
Eisenbahnfreunden ist zum Beispiel die Sauschwänzlebahn ein Begriff. So genannt wegen ihrer vielen Windungen und ihres spektakulären Spiraltunnels. Auch hier spricht man übrigens von einer Kanonenbahn. Oder genauer vom Kanonenbähnle.
Eure Exzellenzen, meine Herren, große Werke tragen den Stempel ihrer Zeit, so auch dieses Werk, dem wir heute die Weihe geben. Im gewaltigen stählernen Bohren überspannt die neue Brücke den Strom. Ihre Massen streben frei und kühn himmelwärts, ein Sinnbild der Großindustrie, die sie erzeugt, der Ingenieurkunst, die sie gefügt.
20. November 1910. Paul von Breitenbach, preußischer Minister der öffentlichen Arbeiten, spricht zur Einweihung der Kölner Hohenzollernbrücke.
Als knapp 4 Jahre später der große Aufmarsch zum Ersten Weltkrieg stattfindet, fahren in 17 Tagen allein über diese Brücke etwa 2150 Militärzüge westwärts. Ein Takt von weniger als 10 Minuten rund um die Uhr.
Auch weiter südlich entstehen neue Eisenbahnbrücken über den Rhein. Breisach, Mülheim, Haltingen, später die Wintersdorfer Brücke bei Rastatt. Zu Beginn des Krieges verfügen die Militärs über mehr als ein Dutzend Eisenbahnübergänge.
Die ganze Familie war in die Eisenbahn mit einbezogen. Ob jetzt die Mutter die Butterbrote gemacht hat für den Vater früher, wo wir noch klein waren, in die Büchse rein und hat auch den Kaffee gekocht, damit er was zu trinken hatte auf der Bahn. Und wir hatten dann nachher die Möglichkeit, dieses Hasenbrot, wenn er es nochmal mit zurückgebracht hat, und diesen Kaffee, der den ganzen Tag gewärmt wurde auf der Lok, den haben wir dann auch getrunken. Da sind wir irgendwie mit der Eisenbahn verwachsen. Und der hat uns auch mitgenommen ins Bahnbetriebswerk, hat uns auf die Loks gestellt, hat uns die erklärt, so gut wir es halt verstanden haben, hat uns auch auf der Lok mitgenommen. Und dann verwächst man irgendwann mal so mit diesem Thema, man kommt da einfach nicht mehr raus.
Martin Kreckler und sein Bruder Wolfgang beschäftigen sich seit langem mit der Eisenbahngeschichte im Eifel-Mosel-Raum und haben etliches zum Thema publiziert. Woher dieses Interesse rührt, liegt auf der Hand. Vater Heinrich und Großvater Josef sind Lokführer gewesen, beide in Ehrang bei Trier stationiert.
Zum Glück haben die beiden Vorfahren vieles aus ihrem Berufsleben gewissenhaft aufbewahrt. Dokumente, Briefe, Fotos, vor allem natürlich ihre Fahrtenbücher. In die haben sie genauestens eingetragen, wie ihr Arbeitstag auf der Lok verlaufen ist. Für Wolfgang und Martin Kreckler sind das heute unschätzbare Quellen.
Ich kann mich erinnern, dass der Vater zum Beispiel eingetragen hat, heute haben wir unser erstes Telefon bekommen oder solche Dinge, die dann einfach nur stichpunktartig oder stichwortartig mit aufgezeichnet worden sind. Und das sind eigentlich auch die Grundlagen für die Tatsache, dass man wirklich auch sagen kann, es stimmt alles, was da geschrieben worden ist. Und ich denke mal, dass sich gerade unser Vater dann so im Nachhinein, wenn er dann uns immer viel erzählt hat von den Fahrten, die er gemacht hat, dass er dann auf die Idee gekommen ist, ich könnte das ja eigentlich mal aufschreiben. Und das hat er dann ab den 60er Jahren so etwa getan.
Ab dem 11. August 1941 war ich auf einem Dienstplan der Baureihe 50 zusammen mit Lokführer Dümmler eingeteilt. Es war morgens 3.31 Uhr. Vater war im Dienst, irgendwo zwischen Ehrang und Koblenz. Mutter und Schwester waren wach, damit ich mich ja nicht verschlafen sollte. Frühzeitig, gegen 3 Uhr, war ich schon an der Lok 50-351. Ich wollte bei meiner ersten Streckenfahrt natürlich alles richtig machen. Zweimal kletterte ich unter die Lok. Sollten alle Achslager auch genügend Öl haben? Treibstangen und Pumpen versorgte ich so gut es ging. An das Feuer hatte ich auch gedacht, aber des Guten zu viel. Die Feuerbüchse war noch einigermaßen dicht und so kam, was kommen musste. Die Lok blies im Schuppen ab. Ein ohrenbetäubender Lärm erfüllte die Halle.
Also im Grunde genommen hat er seinen kompletten Lebenslauf begonnen zu schreiben. Irgendwann ist er dann leider verstorben und dann war irgendwann Schluss während der Eisenbahnzeit, also bei der Bundesbahnzeit. Aber er hatte auch seine Kindheitsgeschichte aufgeschrieben. Auch die Regiezeit kommt da drin vor. Und die Fahrten, die er zum Beispiel mit seinem Vater gemacht hat auf der Bahn, wo er als kleiner Junge auf dem Tender gesessen hat und mitrangieren durfte, die sind alle da drin aufgeschrieben.
Der kleine Ehranger Bahnhof, auf dem Vater und Großvater Kreckler Dienst tun, gewann nach dem Bau der Kanonenbahn stetig an Bedeutung. Er wurde zur Nahtstelle. Denn auch die wichtige Strecke zwischen Köln und Trier führt durch Ehrang. Zudem gibt es Anschlüsse nach Saarbrücken und Luxemburg. Und nun also noch die Kanonenbahn in Richtung Koblenz, respektive Frankreich.
Im Laufe der Jahre entwickelt sich in Ehrang ein bedeutender Güter- und Rangierbahnhof. Auch ein großes Bahnbetriebswerk. Der Militärverkehr spielt dabei eine wichtige Rolle.
Man hat hier viele Garnisonen zusätzlich installiert, wie zum Beispiel ein 21. Armeekorps in Saarbrücken, das, wenn es mal ins Manöver gefahren ist, dass dann über 7,5 Stunden 23 Militärzüge durch Ehrang geschleust worden sind. Also da war schon ein enormer Militärverkehr gewesen. Und die fuhren dann zu diesen Manövern in die Eifel hoch, die fuhren Richtung Koblenz auf diese Übungsplätze.
Seinen eigentlichen Aufschwung verdankt der Ehranger Bahnhof aber vor allem den vielen Güterzügen zwischen Lothringen und der Ruhr, die nun über die neue Kanonenbahn laufen. Wolfgang Klee.
Diese Eisenbahnstrecke hat sich dann in der Tat zu einer ausgesprochen wichtigen entwickelt, was auch letztendlich wiederum dem Krieg von 1870-71 mitgeschuldet war. Insofern nämlich, als diese Eisenbahnstrecke zu einer wichtigen Abfuhrstrecke für Kohle und Erze wurde. Es war also das jetzt möglich über diese Eisenbahnstrecke, wovon die deutsche Industrie damals schon immer geträumt hatte, nämlich die Kohle der Ruhr mit den Erzen Lothringens zu verbinden.
Trotz oder wegen des Triumphs von 1871, vielen Deutschen scheint gewiss, dass es irgendwann wieder Krieg zwischen Frankreich und Deutschland geben wird. Doch es kommt noch schlimmer. Nach der Jahrhundertwende zeichnet sich für das Deutsche Reich immer deutlicher ein Zwei-Fronten-Krieg ab. Ein Krieg also, der nach menschlichem Ermessen nicht zu gewinnen ist.
Oder doch? Angenommen, man könnte das Reich mit Hilfe der Eisenbahn zu einer riesigen Festung ausbauen. Angenommen, man könnte auf leistungsfähigen Ost-West-Verbindungen die Truppen schnellstens dorthin bringen, wo sie gerade gebraucht werden.
Der langjährige preußische Generalstabschef Alfred von Schlieffen will das scheinbar Unmögliche möglich machen. Sein Plan? Zunächst per Eisenbahn ein gigantischer Truppenaufmarsch im Westen. Dann die französische Armee mit einem Sichelschnitt über Belgien von der Flanke her attackieren und schnell aufreiben. Anschließend abermals per Eisenbahn die Truppen nach Osten werfen, um die russische Armee zu überwältigen.
Ein Wabank-Spiel? Jedenfalls ein Plan mit vielen Unbekannten und ein Wettlauf gegen die Zeit. Das Ergebnis ist bekannt. Statt eines schnellen Sieges im Westen beginnt ein zermürbender, extrem verlustreicher Stellungs- und Grabenkrieg. Und das, obwohl der Aufmarsch per Bahn tatsächlich so reibungslos funktioniert, wie ihn die Generäle in ihren Planspielen erdacht haben.
Es muss denn das Schwert nun entscheiden. Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf zu den Waffen. Jedes Schwanken, jedes Zögern wäre Verrat am Vaterlande. Um sein oder nicht sein, unser Reich handelt es sich als uns.
Als es im August 1914 ernst wird, bringen erst einmal unzählige Sonderzüge eiligst die Urlauber aus der Sommerfrische nach Hause. Derweil strömen die Reservisten und die vielen vom August-Erlebnis enthusiasmierten Freiwilligen in die Kasernen.
Mit dem Zivilverkehr auf den Schienen ist es vorläufig zu Ende. Stattdessen tritt ein starrer Militärfahrplan in Kraft. Überall werden Güterwagen kurzerhand entladen und für Mobilmachung und Aufmarsch requiriert.
Die Transportleistungen sind beeindruckend, mehr als 6-mal so hoch wie im Krieg 70-71. In den ersten 3 Augustwochen fahren über 11.000 Züge Richtung Front, befördern über 3 Millionen Mann, dazu 860.000 Pferde und eine Unmenge Kriegsgerät.
Für den Aufmarsch zum Weltkrieg stehen den Militärs viele leistungsfähige Eisenbahnlinien zur Verfügung. In den vergangenen Jahren ist einiges gebaut worden. Vor allem jedoch haben sich die Eigentumsverhältnisse geändert. Das Haupteisenbahnnetz untersteht jetzt staatlichem und damit militärischem Zugriff.
Und die Kanonenbahn? Hat sie vor diesem Hintergrund tatsächlich jene große Bedeutung erlangt, die man ihr einst zugeschrieben hat? Oder ist sie nur noch eine Linie neben vielen anderen? Erweist sie sich gar als Fehlinvestition?
Exakte Zahlen findet man dazu kaum. Sicher ist, dass die grenzfernen Abschnitte der Bahn nicht sonderlich stark belastet gewesen sind. Links des Rheins sieht es allerdings anders aus.
Im Westen gab es bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges 13 sogenannte Transportstraßen. Unter einer solchen Transportstraße muss man sich eine zweigleisige Eisenbahnstrecke vorstellen, die unabhängig von anderen Eisenbahnstrecken genutzt werden kann, mit eigener Eisenbahnbrücke über den Rhein. Auf diesen 13 Transportstraßen fuhren täglich etwa 660 Züge in Richtung Westen. Auf den einen Strecken ein paar weniger sicherlich, auf den anderen sicherlich mehr. Und es ist davon auszugehen, dass die Moselstrecke, die ja direkt auf Metz, also die größte und wichtigste Festung im Westen, zielte, zu den stärker belasteten Strecken gehörte.
Ich denke, das war schon beachtlich und enorm, was da zumindest über kurze Zeit an militärischem Verkehr gelaufen ist über die Kanonenbahn. Wir wissen ja, dass Preußen eigentlich Eisenbahnstrecken gebaut hat. Die Kanonenbahn gehört ja mit dazu, auch durch die Eifel, über Adenau, dann über Jünkerath bis an die belgische Grenze beispielsweise. Und alle diese Strecken sind also zu Beginn des Krieges unheimlich belastet gewesen. Ich weiß es also definitiv von Jünkerath. Und es ist mit Sicherheit auch über die Kanonenbahn, zumindest in den Anfangstagen des Krieges, ein enormer Militärverkehr gelaufen.
Der Schliefenplan scheitert in der Marnschlacht, September 1914. Als Mittel der operativen Beweglichkeit haben die Eisenbahnen damit zwar weitgehend ausgedient, dennoch bleiben die logistischen Leistungen enorm.
Die Eisenbahn unterhielt die Millionenheere in den Gräben und in der Etappe, ermöglichte die Materialschlachten und sorgte für den steten Pendelverkehr der Verwundeten und der Genesenen, der Rekruten und der Urlauber zwischen Front und Heimat. So hatte der Erste Weltkrieg die beiden möglichen Formen des militärischen Eisenbahneinsatzes zur letzten Konsequenz gesteigert, zur virtuos gehandhabten Mobilmachungsmaschine und zum dumpfverlässlichen Zulieferbetrieb des Massensterbens.
So das bittere Urteil des Historikers Markus Junkelmann.
Als ich Anfang Januar 1919 in Paris ankam, war es wie erwartet. Niemand hatte eine Ahnung, was die Konferenz eigentlich machte oder ob sie schon begonnen hatte.
Der große Ökonom John Maynard Keynes gehört 1919 zur britischen Delegation bei der Versailler Friedenskonferenz. Schnell stellt er fest, dass die Vertreter der Siegermächte sich misstrauisch beäugen. Er erfährt, dass der französische Marschall Foch ziemlich eigenmächtig agiert und auf eigene Faust mit den Deutschen verhandelt. Hinter dem Rücken und über die Köpfe der Alliierten hinweg.
Norman Davis, der Vertreter des amerikanischen Finanzministeriums, und ich entschieden deshalb, es würde höchst amüsant und möglicherweise nützlich sein, wenn wir in ein, zwei Tagen einfach den Zug des Marschalls auf seiner Reise nach Trier bestiegen, wo er Erzberger und andere Deutsche treffen wollte, um in gewissen aktuellen Angelegenheiten Befehle zu erteilen oder Gespräche zu führen.
Nach dem Ende des Krieges finden drei Verhandlungsrunden in Trier statt. Der Zug des Marschalls steht im Hauptbahnhof, auf den Gleisen der Kanonenbahn.
Es erschien uns allen als außergewöhnliches Abenteuer, im Januar 1919 deutschen Boden zu betreten. Wir fragten uns, wie wohl die Straßen aussahen, ob man bei den Kindern durch das Hemd hindurch die Rippen zählen konnte, was es in den Läden zu kaufen gab. Wir sahen aber wenig von Trier, da wir im Eisenbahnzug wohnten und den Bahnhof nur selten verließen. Eine häusliche Szene ist mir im Gedächtnis geblieben. Die Stadt lag damals im Gebiet der amerikanischen Besatzung und war in den Händen der amerikanischen Armee. Die amerikanischen Delegierten forderten deshalb, dass man für sie angemessene Wohnungen requirierte. Einigermaßen stolz auf ihre überlegene Stellung boten sie auch mir ihre Gastfreundschaft an. So wurden wir von einem amerikanischen Leutnant mitgenommen, um ein oder zwei verfügbare Unterkünfte zu inspizieren. Die erste, die wir betraten, war ein typisch deutscher Haushalt der oberen Mittelschicht. Kahl, aber makellos sauber. Mit niedergeschlagener, aber respektvoller Miene führten die Frau des Hauses und ihr Gatte die fremden Eroberer herum. Ich schämte mich bei der ganzen Angelegenheit sehr. Wir sprachen laut untereinander, erkundigten uns nach dem Badezimmer, prüften die Matratzen, erklärten, es würde alles in allem schon hingehen und bekamen den Hausschlüssel. Ich glaube, wir versuchten wirklich, höflich zu bleiben und ihre Gefühle zu schonen. Das Wesentliche an der ganzen Situation, in der Tat für die Amerikaner das einzig Wichtige, da wir es in unserem Train de Luxe viel komfortabler hatten, war der Umstand, dass wir unsere Siegerrechte wahrnehmen konnten, um diesen armen Leuten im Interesse unserer eigenen, flüchtigen, banalen Bequemlichkeit das Leben schwer zu machen. Wir Zivilisten sicherten uns hier einen schwachen Abglanz jenes genüsslichen Gefühls, das die ordinärsten Soldaten einer siegreichen Armee empfinden müssen, wenn sie sich in einem geschlagenen, fremden Heimatland einnisten. Wir begingen eigentlich einen Greuel, und deshalb machte es so viel Vergnügen. Eine halbe Stunde später war uns allen klar geworden, dass es Blödsinn wäre, spät nachts unseren Zug zu verlassen und durch feuchte Straßen zu marschieren, nur um auf den Strohmatratzen schlafen zu können, die wir erbeutet hatten. Und wir suchten unser Quartier nie wieder auf. Erst bei Abfahrt aus Trier entdeckte ich, dass ich immer noch den Hausschlüssel der guten Dame hatte.
Die Besetzung des Rheinlands ist für die betroffenen Menschen eine harte Zeit. Anfang 1923 wirft die Reparationskommission den Deutschen absichtliche Verletzungen des Versailler Vertrags vor. In der Folge marschieren Frankreich und Belgien ins Ruhrgebiet ein. Die rheinischen Eisenbahnanlagen werden beschlagnahmt.
Die Kanonenbahn, einst gegen die Franzosen gebaut, befindet sich jetzt in deren Hand. Der Konflikt eskaliert. Im Fahrtenbuch ihres Großvaters finden Martin und Wolfgang Kreckler keinerlei Eintragungen aus dieser Zeit. Die deutschen Eisenbahner üben passiven Widerstand.
Und das haben die Franzosen sich natürlich auch wieder nicht gefallen lassen und haben die Züge selber gefahren. Da kam es natürlich schon zu Akten, wo man gesagt hat, ja, hier wurde jetzt irgendwas zerstört oder sabotiert. Da fuhr man eine Lok in eine Drehscheibengrube rein, weil ja, die Drehscheibe nicht richtig gestanden hat oder da ist eine Gleisweiche hat sich nicht geöffnet oder sonst irgendwas. Und dann sind die Franzosen schon hingegangen und haben deutsche Eisenbahner als Geiseln genommen und haben die auf dem Führerstand mitgenommen, um dann praktisch das Ganze einzudämmen. Also da konnten ja schwere Unfälle passieren. Und das hat man halt versucht, damit einzudämmen.
Ja, es war nicht nur, dass man die Deutschen als Geiseln genommen hat. Es kam ja dann auch zu Ausweisungen. Das heißt also, die Franzosen haben gedroht und haben gesagt, wenn ihr jetzt nicht das macht, was wir wollen und wie wir uns das vorstellen, dann werdet ihr ausgewiesen. Und es sind also ganz, ganz viele Eisenbahner wirklich ausgewiesen worden von zu Hause. Die mussten dann in diese rechtsrheinischen Gebiete quasi, ja, ich sag mal, flüchten, um weiter leben zu können eigentlich. Das war also schon eine schlimme Zeit, die Leute da durchmachen mussten. Einmal die Besatzung und dann zum anderen halt die Ausweisung. Und sie wussten ja nicht, wann komme ich zurück, womit komme ich zurück. Sie durften nichts mitnehmen. Das war schon schlimm.
Im September 1923 wird der Widerstand aufgegeben. Die deutschen Eisenbahner tun jetzt bei den Franzosen Dienst. Das Ganze nennt sich Régie des Chemins de Fer. Die Erinnerung an die Besatzungszeit wird bei den Betroffenen nicht so schnell verblassen. Und sie wird von interessierter Seite wachgehalten und dramatisiert.
Die weitaus meisten unserer Beamten und Arbeiter, die ihrem Eide getreu im Widerstand gegen die französischen Unterdrücker ausharrten, gingen ihrer liebgewordenen Arbeitsstelle verlustig. Sie wurden in gemeinster Weise von Haus und Hof vertrieben und zum großen Teil aus dem besetzten Gebiet ausgewiesen. Als Ersatz zogen die Franzosen alle möglichen Elemente zweifelhaften Herkommens aus dem benachbarten Luxemburg, Lothringen, Frankreich und Schweiz heran. Diese ließen sich in den Wohnungen der Vertriebenen nieder, wo sie wie die Wilden hausten.
So steht es in der Festschrift zum 25-jährigen Bestehen des Bahnausbesserungswerks Trier-West aus dem Jahr 1936. Die Propagandamaschine läuft. Der nächste Krieg wirft seine Schatten voraus.
Mein und meiner Eisenbahner erster Gruß gilt unserem Führer. Draußen im Lande hören Hunderttausende im Rundfunk, ja mit ihren Familien, 2 Millionen Eisenbahner, Kinder und Männer und Frauen, den Festakt zu, den wir heute hier begehen. Und sie freuen sich mit uns, dass unser Führer in der Mitte seiner Eisenbahner ist.
Reichsbahnchef Julius Dorpmüller 1935. Die neue Nazi-Regierung feiert mit großem Pomp das 100-jährige Bestehen der deutschen Eisenbahn. 2 Jahre später wird die Reichsbahn, bis dahin ein Unternehmen mit gewisser Eigenständigkeit, in staatliche Regie genommen.
Auf der Kanonenbahn rollen schon vor 1939 viele Räder für den Krieg. Personal und Fahrzeuge werden rücksichtslos ausgenutzt. Zum Westwallbau im Herbst 1938 werden Lokomotiven und Mannschaften aus dem übrigen Reich noch abgeordnet. Was danach an Mehrleistungen erfolgt, muss dagegen aus eigener Kraft erbracht werden.
Ab Juli 1941 werden innerhalb eines halben Jahres über 200 Lokomotiven aus der Region abgezogen und in den besetzten Osten abgegeben. Im Gegenzug treffen sogenannte Miet- oder Beutelokomotiven aus Frankreich und Belgien ein. Und die Lokführer und Heizer, die sich mit diesen Maschinen auskennen, kommen gleich mit.
In Erang sind viele Franzosen im Einsatz. Nicht als Kriegsgefangene oder Zwangsarbeiter, sondern als recht gut bezahlte Eisenbahner, die hier ihren Dienst tun.
Eine merkwürdige Situation, zumal verbirgt ist, dass die Deutschen sich mit ihren französischen Kollegen meist gut verstehen. Trotz aller Feindbilder und eines in fast ganz Europa tobenden Krieges.
Diese Leute wurden nicht in dem Sinne gezwungen, hier Dienst zu tun. Es waren meistens Lokführer und Heizer aus Elsass-Lothringen. Die konnten zum Teil auch die deutsche Sprache, manche aber auch kein Wort Deutsch. Und man hat immer versucht, einen Heizer mit einem deutschen Lokführer zusammenzubringen oder einen französischen Lokführer mit einem deutschen Heizer, dass nicht 2 französische Personale hier alleine fuhren, damit immer also die Überwachung da war. Diese französischen Lokpersonale waren sehr gut ausgebildet und die haben sich auch relativ schnell einen sehr guten Stand hier erarbeitet. Und nachher, wo man zunächst mal einen großen Bogen um diese Leute gemacht hatte in dem Bahnbetriebswerk Erang, hat man die Leute gerne mitgenommen, weil die nämlich gut mit der Dampflokomotive umgehen konnten.
Wir wissen aus Plänen für diese Eisenbahn, hatte man quasi ein Lager gebaut, damit sie also eine Unterkunft hatten hier. Aber wir wissen über unseren Vater, weil er es aufgeschrieben hat und weil er es uns immer wieder erzählt hat, dass ganz viele dieser französischen Eisenbahner im Ort selber bei Privatleuten untergebracht waren. Und ich denke mal, wenn das Verhältnis so angespannt gewesen wäre oder wenn das Verhältnis so schlecht gewesen wäre, dann hätte man diese Franzosen bestimmt nicht zu Hause in den Privatfamilien aufgenommen. Dann wären sie wirklich in diesen Lagern einfach geblieben.
Lokführer Heinrich Kreckler lernt damals 2 von ihnen besonders gut kennen. Einen Heizer namens Morgenstern und den elsässischen Lokführer Jäger.
Morgenstern war ein guter Freund von Alfred Jäger. Beide waren nun einmal französische Lokmänner und der Rotwein hat es ihnen seit jeher angetan. Morgenstern war ein ganz großer Spezialist in der Beschaffung dieses köstlichen Getränks. Selbst am helllichten Tag trug er unter der Arbeitsjacke einen knallroten alten Motorradtank. Eine kleine Tasche mit einem durchbohrten Holzbohrer, an dessen anderem Ende ein kleines Kränchen befestigt war, sowie einige Holzpfropfen hatte er immer dabei. Mit dem Holzbohrer wurden die dicken Dauben der Rotweinfässer angebohrt und mit Hilfe des Kränchens schnell alle Behältnisse gefüllt. Nach getaner Arbeit verschloss er das Loch mit dem Holzpfropfen. Schneller ging es, wenn er ein so verschlossenes Loch vom letzten Mal vorfand. Viele solcher Wagen liefen von Frankreich nach Deutschland. Waren 2 Fässer auf dem Wagen, war es Rotwein. Ein einzelnes größeres Fass bedeutete Weißwein. Eine praktische Angelegenheit. Kollege Morgenstern hatte sich ganz heimlich ein Rotweindepot in seinem Spind im Waschraum angelegt. Und ich hatte mir den entsprechenden Nachschlüssel dafür hergestellt.
Mein Zug pfeift durchs Moseltal und die Winterlandschaft zieht langsam an mir vorbei. Der Abend bricht an. Auf der Straße neben den Gleisen spazieren Leute. Sie gehen auf das kleine Dorf zu, über dem der Rauch in stillen Fahnen hängt. Vielleicht werfen sie einen Blick auf den Zug. Einen gleichgültigen Blick. Es ist ja nur ein Güterzug, wie ihrer viele vorbeifahren.
Was aus der Ferne und in der Dämmerung niemand erkennt, in dem vermeintlichen Güterzug werden Menschen transportiert. 120 pro Waggon. Stehend, eingepfercht, aneinandergepresst, frierend, ohne Verpflegung. Ein Gefangenentransport. Er kommt aus Frankreich, ist auf dem Weg in ein deutsches Konzentrationslager. Mehrere Tage und Nächte dauert die Fahrt. Der spanische Schriftsteller Jorge Semprún erzählt davon in seinem autobiografisch gefärbten Roman »Die große Reise«.
Nach dem Sieg Francos im Spanischen Bürgerkrieg muss der jugendliche Semprún mit seiner Familie nach Frankreich flüchten. Als Kommunist schließt er sich später der Resistance gegen die Nazi-Okkupation an. Nach der Franco-Zeit wird Semprún spanischer Kulturminister werden. Doch jetzt, in Frankreich, wird er verhaftet, gefoltert, schließlich nach Buchenwald deportiert. Seine große Reise führt ihn auch über die Kanonenbahn.
Plötzlich tauchen die Lichter einer Stadt auf. Häuser mit Vorgärten gleiten vorbei. Dann größere Gebäude. Immer mehr Lichter erglänzen. Und schließlich fährt der Zug in einen Bahnhof ein. Ich blicke auf die Bahnhofsuhr, es ist 9. Auch der Junge aus Semur blickt darauf und sieht notgedrungen, wie spät es ist. Scheiße, sagt er. Erst 9 Uhr? Der Zug hält. Der Bahnhof schwimmt in blau verschleiertem, spärlichem Licht.
Das Moseltal wird zum Tor der Verbannung. Für den Jungen aus Semur ist es eine Reise ohne Wiederkehr.
Auf dem Bahnsteig sind Leute und auf einem Schild steht der Name des Bahnhofs, Trier. Was ist das für eine Stadt? Fragt der Junge aus Semur. Trier, dort steht's, antworte ich. Ja, aber Himmelkreuz, Donnerwetter, Potztürkensakrament. Ich habe laut Trier gesagt und plötzlich geht mir ein Licht auf. Das ist ja ein ganz Himmelkreuz, Donnerwetter, sakramentiger Zufall, dass das Trier ist. Ausgerechnet Trier? War ich denn blind? Du lieber Gott, blind und taub, verbohrt und behämmert, dass ich nicht früher gemerkt habe, woher ich das Moseltal kenne. Du scheinst ja ganz aus dem Häuschen darüber zu sein, dass es Trier ist, sagt der Junge aus Semur. Ja, wahrhaftig, bei Gott, da hast du recht, antworte ich. Warum, kennst du die Stadt? Nein, das heißt, ich bin nie hier gewesen. Dann kennst du jemand von hier, fragt er mich. Ganz richtig. Was? Fragt er argwöhnisch. Du kennst solche deutschen Hunde? Solche Boschs?
Er kennt solche Boschs. Er kennt die Winzer und die Holzhauer an der Mosel. Vor allem kennt er die Werke jenes Mannes, der über ihre Not geschrieben hat. Das ist der Grund seiner Freude. Trier ist die Geburtsstadt von Karl Marx.
Auf dem Bahnsteig stehen Leute. Und jetzt merken sie, dass wir kein gewöhnlicher Zug sind. Sie müssen gesehen haben, dass sich hinter den vergitterten Löchern Gestalten bewegen. Sie reden miteinander, zeigen mit den Fingern auf den Zug und gebärden sich ganz aufgeregt. Genau unserem Wagen gegenüber steht ein etwa 10-jähriger Junge mit seinen Eltern. Er horcht, was sie sagen, schaut zu uns herüber und nickt mit dem Kopf. Dann rennt er davon und kommt mit einem großen Stein in der Hand wieder angelaufen. Und nähert sich uns und schleudert mit aller Kraft den Stein gegen die Öffnung, neben der wir stehen. Blitzschnell werfen wir uns zurück. Der Stein prallt vom Stacheldraht ab. Um ein Haar hätte er den Jungen aus Semur ins Gesicht getroffen. Und jetzt, sagt er, kennst du die Boschs immer noch nicht? Ich antworte nicht. Eine ganz verflixte Schweinerei, denke ich, dass das ausgerechnet in Trier passieren muss. Dabei gäbe es so viele andere deutsche Städte auf unserem Weg. Kennst du die Boschs jetzt und die Kinder der Boschs? Er frohlockt, der Junge aus Semur. Hat nicht das Geringste miteinander zu tun. Im selben Augenblick fuhr der Zug an. Auf dem Bahnsteig bleibt ein 10-jähriger Junge zurück, der uns die Faust nachschüttelt und unflätige Ausdrücke brüllt.
Wenn man den Zweiten Weltkrieg betrachtet, könnte man in der Tat den Eindruck gewinnen, dass die militärische Führung die Bedeutung der Eisenbahn weitgehend außer Betracht gelassen hatte. Zu einem wirklichen Faktor wurde die Eisenbahn erst dann, wenn sie plötzlich nicht mehr funktionierte.
Eisenbahnhistoriker Wolfgang Klee.
Umgekehrt kann man feststellen, dass es erstaunlich lange gedauert hat, bis die Alliierten entdeckt haben, welche enorme Bedeutung die Eisenbahn für das Funktionieren der Wehrmacht, für das Funktionieren der deutschen Industrie überhaupt spielte. Erst im Jahre 1944 hat man begonnen, systematisch Eisenbahnstrecken, Eisenbahnknoten, Brücken und ähnliche Dinge zu bombardieren, um die deutsche Kriegsproduktion und die Transporte auf der Schiene zu unterbinden. Und als man das dann auch systematisch gemacht hat, hat man sich gewundert, welche enorme Effekte man damit erzielen konnte.
Am Ende des Krieges war alles kaputt. Da ist also kein Stein, jetzt in Erang, im BW und im Güterbahnhof, es ist also kein Stein auf dem anderen geblieben. Es ist wirklich alles kaputt gebombt worden. Sogar an Heiligabend 1944 sind in Pfalzel die Bomben gefallen und in Erang. Die ganze Moselstrecke war definitiv nicht mehr befahrbar. Alle Moselbrücken waren zerstört. Ich glaube, bis auf die Gülzerbrücke, aber da bin ich mir jetzt nicht so sicher.
War auch zerstört.
Aber alle anderen Brücken waren halt wirklich so kaputt, dass kein Betrieb mehr möglich war. Die Deutschen haben ja dann nachher beim Rückzug ja das, was nicht durch die Bomben zerstört worden ist, auch noch alles gesprengt, sodass also wirklich alles kaputt war.
Politik der verbrannten Erde auf höheren Befehl. Auch den Cochemer Tunnel wollen die auf dem Rückzug befindlichen Deutschen den Amerikanern nicht heil überlassen. Doch kurz bevor die Sieger in Cochem einrücken, findet ein Mitarbeiter des Bahnbetriebswerks den Mut, die Zündleitungen zu den im Tunnel deponierten Fliegerbomben durchzuschneiden.
So zerbombt die Moselstrecke nach dem Krieg auch ist, schon im Mai 1947 wird sie wieder in Gänze befahrbar sein. Das ist vor allem den Franzosen zu verdanken, die ein vitales Interesse an dieser Verbindung haben. Wie schon nach dem Ersten Weltkrieg wollen sie Güter aus Deutschland abtransportieren. Wie damals müssen sie ihre Besatzungstruppen versorgen.
Am 22. November 1948 sind Lokführer August Fochtel und sein Heizer mit ihrem Schnellzug von Trier nach Koblenz unterwegs. 700 Menschen befördern sie, unter ihnen viele französische Militärpersonen.
Als sie den Cochemer Tunnel durchfahren, bricht auf dem Führerstand ein Brand aus. Durch eine Verkettung unglücklicher Umstände ist eine hochentzündliche Kohlenstaubluftmischung entstanden, die an einer Karbidlampe Feuer fängt. Die unerträgliche Hitze bringt die Anzeigeninstrumente zum Schmelzen.
Das Schlimmste aber, der Zug lässt sich nicht mehr bremsen. Es beginnt ein Kampf auf Leben und Tod. Lokführer und Heizer retten sich zunächst auf das Lokumlaufblech. Trotz der Hitze versucht August Fochtel, durch das Führerhausfenster ein Bremsventil zu betätigen, vergeblich.
Jetzt erst merkt er, dass bei diesem Unterfangen sein linker Arm bis auf die Knochen verbrannt ist. Trotz größter Schmerzen gibt er nicht auf, arbeitet sich unter Lebensgefahr auf dünnen Trittbrettern zum Bug der Lok vor, um den Luftabsperrhahn zu betätigen.
Endlich erreicht er ihn mit der Fußspitze, die Luft kann entweichen, der Zug kommt 300 Meter vor dem Tunnelportal zum Stehen. Die Katastrophe ist abgewendet. August Fochtel schwebt lange in Lebensgefahr.
Weil er so vielen Franzosen das Leben gerettet hat, prägt man in Paris eigens für ihn eine Tapferkeitsmedaille. Wer Sinn für Symbolik hat, mag sagen, die Rettungstat des Lokführers Fochtel markiert das eigentliche Ende der Kanonenbahn, lässt die Konfrontation weichen. Lange Zeit gegen den französischen Erbfeind gerichtet, wird die Strecke nach dem Zweiten Weltkrieg zur Verbindungslinie zwischen Freunden.
Musik Heute ist die Kanonenbahn jenseits des Rheins in weiten Bereichen längst stillgelegt. Kein Wunder, ist die Linienführung doch einst ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse der Menschen zustande gekommen. Wem also sollte sie in Friedenszeiten noch dienen?
Im rheinland-pfälzischen Streckenabschnitt an der Lahn und vor allem an der Mosel sieht es anders und besser aus. Der Kochemer Tunnel erhält gegenwärtig eine zweite Röhre. Sicher ein Indiz für die weiterhin große Bedeutung der Bahnlinie.
Und doch schauen viele Eisenbahnfreunde mit Wehmut auf die Entwicklung der letzten Jahrzehnte zurück. Bis Ende der 1960er Jahre noch boomte der Güterverkehr. Seither ist vieles weggebrochen. Durch den Strukturwandel in Bergbau und Schwerindustrie, durch die Konkurrenz von Schifffahrt und Straße. Symptomatisch die Zustände in Erang. Von der einstigen Eisenbahnherrlichkeit ist hier kaum noch etwas zu sehen.
Was bleibt, sind Erinnerungen. Für Martin und Wolfgang Kreckler sind es Kindheitserinnerungen. Einige davon haben sie aufgeschrieben, zum Beispiel die an jenen nebligen Septembermorgen 1967.
Es ist Ferienzeit und die beiden begleiten ihren Vater auf dem Weg zum Bahnhof, zur Arbeit. Dann geht's mit dem Fahrrad schnell zur Ostseite des Rangierbahnhofs, wo sie Heinrich Kreckler zuwinken wollen, wenn er mit seinem Dampfzug den Bahnhof Richtung Moselbrücke verlässt.
Es wird noch eine gute halbe Stunde dauern, bis er mit seiner Güterzuglok beim großen Kohlenkran direkt neben dem Wasserturm auftaucht. Langeweile haben wir keine, denn hier ist immer was los. Wie beim Bienenstock das Einflugloch, so passieren alle Lokomotiven diese Stelle. Die ersten Auspuffschläge der Zweizylinderlok lassen die Luft erzittern. Langsam, aber stetig und mit ungeheurer Kraft wird der mit Koks beladene Zug in Bewegung gesetzt. Es ist ein schwerer Zug. Die Treibräder der leichten 50er schleudern manchmal. Die Lokomotive kommt näher. Laut, zischend und fauchend ächzt sie an uns vorbei. Dabei stößt sie eine Qualmfontäne hoch über sich hinaus. Der Dampfzylinder mitsamt dem Antriebsgestänge und einem Teil der Treibräder verschwinden hinter weißem kondensierten Wasserdampf. Vater schaut nur kurz zum Winken rüber und ist schnell wieder auf seiner Seite verschwunden. Der Zug poltert an uns vorbei. Eine Atmosphäre aus Kohlenrauch, Wasserdampf und Öl umhüllt uns. Quietschend und kreischend durchfahren die Güterzugwagen die Weichen, die ihnen den Weg auf die Hauptstrecke vorgeben. Interessiert schauen wir dem Spektakel zu. Es dauert eine ganze Weile, bis der Schlusswaggon mit seinem rot leuchtenden Schlusslicht am Horizont verschwindet. Wir genießen die langsam eintretende Ruhe. Sie tut irgendwie gut. Denn nichts haben wir während der Zugausfahrt um uns herum richtig wahrnehmen können. Was bleibt, sind ein paar Rauchschwaden. Sie sind schnell verschwunden.
Mythos Kanonenbahn. Schienenstrang zu Feind und Freund. Von Ulrich Teusch. Es sprachen Axel Gottschick, Ursula Illert, Jochen Nix und Volker Risch. Ton und Technik Andreas Nussbaum und Klaus Grundl. Regie Maria Ohmer. Redaktion Franziska Kottmann. Produktion Südwestrundfunk 2011. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie von dieser Sendung einen Mitschnitt auf CD bestellen können. Montag bis Freitag unter der Telefonnummer 07221 929 6030. 07221 929 6030.